Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen heute mit Anja Pietzuch und wir werfen einen Blick nach Norwegen. Wenn Anja von ihrer Realität als Lehrerin in Norwegen erzählt, klingt das ein bisschen wie eine Zeitreise in die Zukunft des deutschen Schulsystems. Wir lernen, wie die Laptop-Finanzierung für Schüler in Norwegen funktioniert. Und wir lernen zum Beispiel auch, was es als Lehrkraft bedeutet, wenn es keine unangekündigten Leistungsüberprüfungen mehr gibt und wenn das Internet immer bei den Tests verfügbar ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Anja.
Hallo.
Anja Pietzuch, ich freue mich, dass wir heute sprechen können, besonders weil wir heute den Blick nach Norwegen wagen und weil du eine deutsche Lehrerin bist, die in Norwegen unterrichtet. Welche Fächer unterrichtest du denn in Norwegen?
Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache und Spanisch.
Wie populär ist Deutsch in Norwegen, wenn man so auf allgemeinbildende Schulen schaut?
Ja, also Deutsch steht so ein bisschen in Konkurrenz zu Französisch und Spanisch. Das sind so die drei Fremdsprachen, die am meisten gewählt werden. Das beginnt in der 8. Klasse. Deutsch war lange Zeit relativ populär, hat aber in den letzten Jahren ein bisschen gegen Spanisch verloren.
Und Norwegen hat ja meines Wissens nach so als wie eine Art Gesamtschule, nicht wahr? Also du hast Schüler in der Schule, die sind von der 1. bis zur 12. Klasse eigentlich immer im selben Gebäude. Oder wird dort auch, wie in Deutschland, mehr segmentiert in Hauptschule, Realschule, Gymnasium?
Naja, es gibt mehrere Schultypen nach Alter. Also man besucht die Grundschule oder hier nennt man das die Kinderschule bis zur 7. Klasse. Danach geht man 3 Jahre auf eine Art Mittelschule, aber immer alle gemeinsam. Und dann nach der Mittelschule, dann kann man sich auf bestimmte Studienprogramme weiterbewerben für die weiterführende Schule. Und da gibt es dann Programme, die sind berufsvorbereitend und Programme, die sind studienvorbereitend. Aber trotzdem befinden sich diese Programme oft tatsächlich in derselben Schule, also wie an einer Gesamtschule. Nur dass man dann eben unterschiedlichen Unterricht hat, je nachdem, in welche Richtung man sich entwickeln möchte.
Das heißt, die Automechaniker oder die Mechatroniker, die lernen dann das, was wir in Deutschland in der dualen Ausbildung lernen, an der Schule.
Genau. Das heißt, dass das politische Ziel ist, dass möglichst alle mindestens 12 Jahre Schule machen. Und diejenigen, die also studienvorbereitend in dem Programm sind, die haben dann 13 Jahre insgesamt. Spannend. Und es ist tatsächlich auch schwierig auf dem Arbeitsmarkt, wenn man diese weiterführende Schule nicht beendet hat.
Mhm. Und so eine typische, wenn es das denn gibt, typische norwegische Schule, so vom Schulgebäude, wie muss ich mir das vorstellen? Sind das große Riesenschulen mit 1000 oder 1500 Schülerinnen oder sind die eher kleiner?
Ich glaube, es gibt in Norwegen vielleicht noch mehr als in Deutschland sehr große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Also eine große Schule in Oslo, da können durchaus bis zu 1000 Schüler sein an den richtig großen Schulen. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Studienprogramme. Und gleichzeitig gibt es klitzekleine Schulen auf dem Land, weil auch hier hat man so ein bisschen so eine Landflucht. Das heißt, auf dem Land werden es immer weniger Menschen. Alle gehen in die Ballungsgebiete und in den ländlichen Gegenden können Schulen auch ganz klein sein. Dann hat man vielleicht in jedem Jahrgang nur eine Klasse oder vielleicht 10 Schüler in einer Klasse. Also es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man ist.
An was für einer Schule bist du?
Ich bin an einer, ich würde denken, schon eine größere Schule. Ich glaube, wir haben um die 700 Schüler. Zwar auch eine ländliche Gegend, aber wir haben ein sehr großes Einzugsgebiet, die gesamte Gegend um den größten Flughafen im Land ist unser Einzugsgebiet und wir haben auch eine ganze Menge verschiedene Studienprogramme. Wir haben die studienvorbereitenden Programme, aber wir haben auch Koch- und Restaurantfach und wir haben Medien und Kommunikation und wir haben ein Sportprogramm. Das heißt, eine ziemlich große Vielfalt an unserer Schule.
Nun habe ich den Medien entnommen, dass Norwegen ja derzeit, anders als Deutschland, weitgehend im Präsenzmodus unterrichtet hat. Ja, wir machen diesen Podcast hier Anfang Mai, am 3. Mai 2021. Wie fühlst du dich damit? Wie ist die Akzeptanz unter den Lehrkräften zur Entscheidung Präsenzunterricht?
Also es hat sich jetzt in letzter Zeit so entwickelt, dass es sehr viel lokale Maßnahmen gibt. Das heißt, in manchen Gegenden von Norwegen, wo es sehr wenig Ansteckung gibt zurzeit, wo die Zahlen sehr niedrig sind, haben sie die ganze Zeit Präsenzunterricht. Hier, wo wir uns befinden, Oslo ist immer noch der schlimmste Ansteckungsherd mit den meisten, mit den höchsten Zahlen. Hier in der Gegend, wo ich bin, wir haben im Moment einen gemischten Schulalltag. Das heißt, wir sind manche Tage zu Hause und manche Tage haben wir Präsenzunterricht in der Schule. Und man versucht einfach, dass die Anzahl der Schüler, die gleichzeitig in der Schule sind, möglichst klein ist. Aber mein Eindruck ist schon, dass viele Lehrer sich wünschen würden, sie könnten mehr Einfluss nehmen darauf. Und viele haben Angst. Dann an vielen, denn also ich glaube, die generelle Meinung der Regierung ist, so viel Präsenzschule wie möglich, weil das für das Wohlbefinden der Schüler und für das Soziale so sehr wichtig ist. Und weil der Unterricht ihrer Meinung nach besser ist, wenn es Präsenzunterricht ist. Und viele Lehrer sind damit nicht so ganz einverstanden und sagen, ja, aber wir sind ja dieser ganzen Ansteckung ausgesetzt in der Schule. Warum müssen wir arbeiten, wenn andere seit einem Jahr zu Hause arbeiten dürfen?
Das heißt, LehrerInnen sind, was die Impfpriorität angeht, auch noch nicht so weit in Norwegen komplett durchgeimpft?
Nein. Es gibt, soweit ich weiß, Lehrer werden nicht prioritiert im Moment. Auch das ist sehr umstritten, aber das ist im Moment noch nicht so.
Was waren deine wichtigsten Tools oder Methoden für den Corona-Unterricht der letzten Monate, sowohl wenn Schüler wegen Quarantäne zu Hause bleiben müssen oder zeitweise auf Homeschooling umgestellt wird, aber auch dann so in den Mischmodellen wie jetzt?
Also wir hatten bis kurz bevor Corona ausbrach, kann man sagen, hatten wir eine Lernplattform namens It's Learning. Das ist eine norwegische Firma, die diese Lernplattform zur Verfügung stellt. Die war sehr populär, sehr beliebt, wurde auf allen Ebenen des Bildungssystems benutzt eigentlich. Es hat sich dann aber gezeigt, dass die unter dem Ansturm, als plötzlich alle zu Hause waren im Unterricht, dass das nicht standgehalten hat. Und meine Schule hatte vorher schon den Prozess begonnen, auf Microsoft Teams umzustellen. Und wir unterrichten jetzt überwiegend über Microsoft Teams und benutzen zusätzlich Kahoot und Quizlet und andere Funktionen von Office. Alles, was es so an digitalen Unterrichtswerkzeugen gibt. Aber das ist sozusagen dem einzelnen Lehrer überlassen, wie viel davon, in welchem Maße er nutzen möchte.
Und diese klassischen Funktionen von It's Learning, was ja auch in Deutschland sehr populär ist, die nördlichen Bundesländer haben It's Learning eingeführt. Ja. Und man findet das auch in Berlin und in Baden-Württemberg wieder, Teile von Bayern haben das. Diese Standardfunktionen wie Nachrichten schreiben und so seine Übersichtsseiten haben, Dateien mal verschicken, den Kalender pflegen. Macht ihr das weiter in It's Learning oder habt ihr dann auch da teilweise Microsoft Teams mehr reingezogen in eure tägliche Nutzung?
Bei uns wurde It's Learning zu Beginn des letzten Schuljahres abgeschafft. Mhm. Relativ plötzlich. Und ich glaube, das war einfach eine finanzielle Frage, dass man da immer einen Vertrag über einen längeren Zeitraum eingeht und der Vertrag lief wohl aus, vermute ich. Mhm. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt die große Umstellung auf Microsoft Teams und wir haben zusätzlich für alles, was die administrativen Fragen sind, also die Zensuren, die Anwesenheit, das, was hier in Norwegen Anmerkung heißt, wenn jemand einen Tadel bekommt, einen Eintrag im System wegen Naja, wenn man sich daneben benimmt oder Dinge nicht abgibt, die man abgeben soll. Dafür haben wir noch ein zweites System und das ist auch relativ neu in den Schulen. Das heißt Wismar oder WIS. Das ist noch in der Entwicklung. Das war auch eine große Umstellung und das kam alles auf einmal.
Wow.
Aber man arbeitet sich ein. Das geht schon irgendwie.
Jetzt hattet ihr ja den Vorteil, dass das Unternehmen It's Learning aus dem eigenen Land kam kommt aus Bergen in Norwegen. Da sitzt, glaube ich, It's Learning in seinem Hauptquartier mit, ich glaube, ungefähr 400 Mitarbeiterinnen. Und dann wird aber entschieden von der Schule oder vom Schulbezirk, wahrscheinlich nicht vom ganzen Land, wir nehmen jetzt mal Microsoft Teams, Microsoft, dieser US-amerikanische Konzern, dessen Daten, vielleicht in europäischen Ländern auf den Servern liegen, aber definitiv auch in die USA weitergeleitet werden dürfen. Gab es eine Datenschutzdebatte dazu?
In meiner Schule habe ich davon gar nichts mitbekommen, dass das irgendwie kritisch gesehen wurde. Aber mein Eindruck ist generell, dass viele von den Datenschutzbedenken, die in Deutschland ganz normal zum Arbeitsalltag dazugehören, dass die hier in Norwegen keine große Rolle spielen. Also zum Beispiel wurde hier in Norwegen auch relativ früh so eine Corona-App unters Volk gebracht. Das ging sehr schnell. Und in Deutschland hat das ja sehr lange gedauert, bis man da tatsächlich sich sicher war, dass das nach allen Seiten abgesichert ist. Und das ist in Norwegen selten eine große Debatte. Das wird erstmal eingeführt und dann wird es ausprobiert. Und wenn man dann feststellt, oh, das ist irgendwie unsicher oder es funktioniert vielleicht doch nicht so zweckmäßig, wie man sich das gedacht hat, dann verändert man und verbessert man eben unterwegs irgendwie. Dann wird nochmal nachgebessert. Aber man ist relativ schnell am Abzug, wenn es darum geht, technische Neuerungen einzuführen.
Pragmatisch, ja.
Ja.
Klingt sehr pragmatisch, ja. Und natürlich auch gerade in der Datendebatte, das wird ja auch an den deutschen Datenschützern dann eben kritisiert, dass die so dystopisch denken und so dystopische Ängste haben, ja, dass jetzt Hackerarmeen Schülerdaten akkumulieren könnten und daraus soziale Profile erstellen könnten, die dann später die Karrieren dieser Menschen negativ beeinflussen könnten. 15 Jahre später im Lebenslauf, ja. Wenn man meine Matheaufgabe online irgendwie richtig oder falsch beantwortet hat, ja, das sind ja auch die Kritikpunkte, die man dann hier in Deutschland hört, wenn sich Menschen so tief hineinwagen in die Datenschutzdebatte. Aber ich nehme mit, da ist Norwegen auf jeden Fall erstmal offener ausprobieren, was ich aus vielen anderen Ländern eben auch so höre, europäischen Ländern, aber eben auch vor allem internationalen Ländern, dass Deutschland da schon einen ziemlichen Sonderweg geht in der Art Bedenken vorerst erstmal zu haben und sich erst langsam und spät zu entscheiden, wie man weitermacht. Und du hast andere Tools angesprochen, du hast Kahoot angesprochen, auch eine norwegische Firma übrigens, sehr beliebt international bei Lehrerinnen, vor allem durch die Online-Live-Quizzes und Live-Abstimmungen, die man mit Kahoot machen kann. Ist das auch deine Lieblingsfunktion bei Kahoot, wenn du Unterricht machst?
Ich glaube, ich muss gestehen, ich bin da bei Kahoot noch nicht gar so weit vorgedrungen, einfach weil ich in dem Moment, wo es anfängt, Geld zu kosten, immer so ein bisschen bockig werde und mir dann denke, ach, warum muss ich jetzt hier wieder eine Lehrerlizenz kaufen? Und also oft beschränke ich mich tatsächlich auf die Grundfunktion, aber ich finde, auch da kann man mit Kahoot immer noch eine Menge machen. Und ich benutze es letztlich, um Wissen abzufragen, auch um so ein bisschen spielerisch Druck auszuüben, dass tatsächlich Dinge zu Hause gelernt werden und zu Hause erledigt werden. Weil natürlich, man hofft immer, dass dieser Wettbewerbsgeist, der dann aufkommt bei den Schülern, dass sie das motiviert, sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen sie sich sonst vielleicht nicht unbedingt beschäftigen würden. Und das ist ja generell in dieser Zeit jetzt, wo man doch relativ viel von zu Hause aus unterrichtet und die Schüler nur digital hat. Ich finde, die Motivation und die Schüler tatsächlich dazu anzuhalten, kontinuierlich zu arbeiten, auch wenn nicht ständig eine Kontrolle da ist und nicht ständig der Druck da ist, das ist somit das Schwerste, finde ich. Also die Motivation aufrechtzuerhalten.
Und da sind es dann die klasseninternen Quiz-Wettbewerbe, bei denen jeder irgendwie den größten Score bekommen möchte, die du mit Kahoot nutzt und damit im Grunde Dynamik erzeugst.
Ja, zum Beispiel.
Cool. Mhm. Und natürlich du, Spanisch- und Deutschlehrerin, als Sprachenlehrerin, da darf dann auch ein Karteikarten-Lernsystem zum Vokabelnlernen nicht fehlen. Und da hast du Quizlet erwähnt, das US-amerikanische, ich glaube, aus Kalifornien kommt die Firma, Produkt. Das heißt, Quizlet ist auch Teil deines Unterrichts. Ihr erstellt selbstständig Karteikarten, Lernsätze oder nehmt ihr euch fertig gemachte schon von Verlagen oder von anderen Jahrgängen?
Also ich habe mitunter für so ganz einfache Dinge habe ich die Kartensätze liegen auf Quizlet, aber ich erstelle eigentlich auch laufend neue Karteikarten. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Text behandeln und ich möchte den Text vorentlasten und schon mal ein paar Begriffe behandeln, bevor wir lesen, dann mache ich ein Quizlet zu dem Text oder zu den Begriffen aus dem Text. Oder es kann auch ganz einfaches Vokabellernen sein, aber es hat ja auch den großen Vorteil fürs Sprachenlernen, dass man bei Quizlet diese Lautsprecherfunktion hat und man kann sich die Wörter also nicht nur lesen, sondern auch hören, wie sie richtig ausgesprochen werden. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Vorteil, weil also eine Herausforderung, die wir als Sprachenlehrer haben, ist, dass die Schüler mit der Fremdsprache im Alltag so wenig Kontakt haben. Sie haben extrem viel Kontakt mit Englisch. Sie schauen alle Netflix. Die meisten Serien laufen auch Englisch. Wir spielen alle Computerspiele und unterhalten sich ständig auf Englisch. Das heißt, das ist ein Riesenteil ihres Alltags und Spanisch oder Deutsch eben nicht. Und damit sie mehr Input kriegen und die Sprache mehr hören und mehr Sprachkontakt haben, ist das wirklich gut.
Cool. Das ist echt super spannend. Gibt es daneben eigentlich überhaupt ein Problem mit der Digitalisierung gerade? Das klingt jetzt so, als ob das WLAN an eurer Schule konsistent läuft und als hätten alle Schüler ein iPad, ein Smartphone, einen Laptop. Und das schon seit einigen Jahren. Ist das so oder gibt es irgendwo auch Hiccups beim Thema Digitalisierung?
Also bei uns ist es tatsächlich so, also ich finde, dass es in Norwegen mit der Digitalisierung relativ extrem ist. Es gibt inzwischen auch schon reine iPad-Klassen in der Grundschule. Das heißt, die beginnen in der ersten Klasse und haben keine Lehrbücher mehr und arbeiten nur am iPad. Also das ist das Extrem. Aber generell hat eigentlich spätestens, wenn sie mit der Mittelschule anfangen, in der achten Klasse, hat eigentlich fast jeder Schüler einen eigenen Laptop. Und wenn sie an der weiterführenden Schule anfangen, in der 11. Klasse, dann müssen sie einen Laptop haben. Und dann gibt es auch staatliche Unterstützung dafür. Das heißt, der Staat bezahlt jedem Schüler das Geld für den billigsten Laptop zurück. Und wenn man dann selbst entscheidet, ich will aber was Teureres haben, dann muss man sozusagen, was das dann mehr kostet, muss man selber bezahlen. Aber jeder Schüler hat ein Anrecht, sozusagen vom Staat einen günstigen Laptop finanziert zu bekommen. Und deshalb läuft sehr, sehr viel über den Laptop. Ich persönlich finde, es ist manchmal zu viel, weil die Schüler zum einen natürlich auf Dauer so ein bisschen ein Konzentrationsproblem entwickeln, wenn man ständig das Netz zugänglich hat, auch im Unterricht und wenn man ständig digital arbeitet, dann ist es natürlich auch im Präsenzunterricht sehr verführerisch, nebenher andere Dinge zu tun, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Und man merkt, dass es was mit der Aufmerksamkeitsspanne der Schüler macht. Und dazu kommt eben auch, dass so gute alte Lernstrategien wie Dinge handschriftlich notieren, und sich eine handschriftliche Übersicht erstellen, dass das alles so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Die Schüler haben nicht mehr so recht den Glauben daran, dass das tatsächlich eine gute Strategie ist, weil es ist so anstrengend und sie können das ja alles so gut auch am Rechner machen, aber es ist eben doch ein anderer Vorgang und meiner Meinung nach nicht so nachhaltig beim Lernen. Hm. Also wenn man was problematisieren wollte, dann vielleicht das, dass man tatsächlich kaum noch etwas, dass viele Schüler kaum noch handschriftlich arbeiten.
Ja, der bekannte Spruch von der Handschrift in den Kopf, den hört man ja häufiger, wenn sehr viel digital gelernt wird, sind die Überprüfungen, die Tests, die Klassenarbeiten, die Prüfungsleistungen auch digital oder wird dann doch per Handschrift auf Papier mit Kugelschreiber oder Füller oder Bleistift gearbeitet, wenn es um die Leistungsüberprüfung geht?
Ja, das ist ganz interessant. Also Füller gibt es in Norwegen gar nicht, auch nicht bei den Grundschülern. Das heißt, die meisten lernen mit dem Bleistift schreiben. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber das Füller gibt es im Grunde genommen nicht. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten schriftlichen Arbeiten, große Prüfungen, Klausuren in der weiterführenden Schule, aber auch schon in der Ungdomsschule am Computer geschrieben werden und auch am Computer abgegeben werden, eben zum Beispiel auf Microsoft Teams. Und dann gibt es für die großen Abschlussprüfungen, für das Examen, gibt es nochmal ein extra Prüfungssystem, wo man dann also die Arbeit in diesem Prüfungssystem schreibt und in diesem Prüfungssystem abgibt. Was für den Sprachenunterricht tatsächlich ganz schwierig ist, weil es ja inzwischen immer mehr Möglichkeiten gibt, sich am Computer Dinge eins zu eins übersetzen zu lassen. Das heißt, es gibt eine Menge Abkürzungen, wenn man nicht so fleißig war beim Vokabeln und Grammatik lernen. Und das ist dann tatsächlich für den Lehrer sehr schwer zu bewerten, wo die Kompetenz des Schülers aufhört und wo die digitalen Hilfsmittel anfangen. Und wir sind tatsächlich in den Fremdsprachen dazu zurückgegangen, viel mehr Arbeiten auf Papier von Hand zu schreiben, einfach weil wir sonst der vielen Möglichkeiten zu schummeln bei solchen Arbeiten überhaupt nicht Herr werden. Und die Schüler wissen das natürlich auch, ja.
Oft sind das ja dann die Argumente zu sagen, wir kaufen Klassensätze von iPads oder Chromebooks, diesen Google-Laptops, damit die so administriert sind, dass ich als Lehrerin jederzeit auf den Knopf drücken kann, alle Geräte gehen aus oder ich eben bestimmte Seiten blocken kann, damit die Kinder eben nicht schummeln. Es klingt jetzt so ein bisschen so, als ob in Norwegen jeder seinen Laptop mitbringt und ob da dann die Apple-Software oder die Windows-Software drauf läuft und nebenbei noch drei Tabs offen sind mit anderen Diensten.
Das ist so, ja. Also, weil der Computer ist das Eigentum des Schülers. Die sind zwar in der Schule registriert. Das heißt, wir hatten eine Zeit lang mal die Möglichkeit, zumindest das WLAN für eine abgegrenzte Klasse zu sperren, sodass sie während einer Arbeit nicht aufs Internet zugreifen können. Aber meiner Erfahrung nach sind die Schüler einem in diesen Dingen immer einen Schritt voraus. Das heißt, das hat nicht lange gedauert, bis die Schüler gelernt hatten, ach, okay, aber ich kann mich ja immer noch über das Netz auf meinem Handy einloggen oder über das Netz vom Handy meines Kollegen, der im Raum nebenan sitzt. Das heißt, theoretisch ja, aber praktisch ist das immer so ein bisschen ein Flickenteppich. Also man hat immer das Gefühl, dass man da so ein bisschen hinterherjagt als Lehrer. Und interessanterweise haben die Schüler sehr viel Energie, wenn es darum geht, neue Möglichkeiten zu finden, das System zu umgehen. Viel mehr Energie als für das Lernen ihrer Vokabeln zum Beispiel. Und deshalb ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch. Also wahrscheinlich müssen wir uns als Sprachenlehrer darauf einlassen, dass das irgendwann ein fester Bestandteil des Sprachenlernens wird, dass man diese digitalen Hilfsmittel benutzt. Und dann muss man sich auf andere Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel Kulturkenntnisse oder solche pragmatischen Fragen wie, warum muss man im Deutschen siezen, wenn man sich mit fremden Menschen unterhält?
Ja. Das heißt, so diese ja, in Deutschland immer noch von Bildungsvisionären typischen Floskeln, gesagten Floskeln, von wegen, ich muss ja gar nicht alles wissen, ich muss ja nur wissen, wo es steht. Ja, das wird ja hier in Deutschland so gesagt, als das könnte die Zukunft der Bildung sein. Das passiert in Norwegen längst. Ihr als Lehrer arbeitet längst in dieser Realität, dass Schüler in der Leistungsüberprüfung alles nachschlagen können. Ja, während wir hier noch davon reden, dass es theoretisch ja mal so sein könnte, auch irgendwann in der Schule. Das beeindruckt mich sehr.
Das ist tatsächlich so. Und ich weiß auch, dass in anderen Fächern, also in Norwegisch und in Englisch, die Schüler sind in Englisch auf einem so hohen Niveau, dass es in den Arbeiten, in den Abschlussexamen schon längst nicht mehr darum geht, was die sprachlich können, weil man einfach davon ausgeht, das können sie, sondern es geht darum, wie sie mit Themen arbeiten, wie tief sie in das politische System der USA einsteigen, wie sie ein Essay strukturieren. Und also es geht da tatsächlich um andere Dinge und deshalb haben sie tatsächlich auf ganz viele Quellen im Internet Zugriff von
jetzt
vornherein.
Muss ich ja, wenn ich jetzt so ein Bildungssystem so transformiere, wie das in Norwegen, ich glaube, so seit 2015 begonnen hat, da hat man, wenn ich das richtig recherchiert habe, diese große Strategie zur Digitalisierung aller wichtigen Bereiche des norwegischen Lebens, inklusive der Schulen, so gekick-offt und da muss man jetzt natürlich auch schauen, dass man die ganzen Lehrkräfte mitnimmt und sagen, die müssen sich weiterentwickeln, Vorurteile müssen abgebaut werden, neue Methoden angeeignet werden, es muss viel Weiterbildung passieren. Wie ist denn die Weiterbildungskultur der Lehrkräfte in Norwegen?
Ja, also es gibt, glaube ich, schon eine Menge Angebote von verschiedenen Akteuren. Das Bildungsministerium bietet Dinge an. Es gibt viele so an die Verlage angebundene Akteure, die Weiterbildung anbieten, alles online natürlich.
Alles online, wow.
Ja, also es gab natürlich vor Corona auch immer mal Weiterbildungsveranstaltungen, die man besuchen konnte. Ich glaube, das größte Problem ist so ein bisschen, dass die Grundhaltung bei norwegischen Lehrern ist, dass das ein Teil ihres Berufes ist und dass man so etwas deshalb nicht in seiner Freizeit machen kann. Das heißt, Weiterbildung muss dann innerhalb der Arbeitszeit stattfinden und dann muss die Schule bereit sein, einem für diese Weiterbildungen freizugeben und eventuell einen Vertretungslehrer zu finden. Und da entsteht oft das Problem. Mhm. Also ich glaube, die Lehrer sind durchaus, bereit, Weiterbildungen mitzumachen. Und ich glaube, viele machen tatsächlich auch, interessieren sich von sich aus für digitale Neuerungen und tauschen neue Tools aus und bilden sich so privat weiter. Aber richtige Kurse oder Weiterbildungsveranstaltungen, wenn die Schule das nicht selbst durchführt, dann ist immer die Frage, bekommt man dafür frei?
Mhm. Und hast du das Gefühl, Lehrkraft in Norwegen sein ist eher ein kooperativerer Beruf als Lehrkraft in Deutschland zu sein? Sind Lehrkräfte kooperativer in Norwegen untereinander?
Ja, den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Also ich bin in Deutschland, ich kenne nicht den gesamten Schulbereich, aber was ich von deutschen Gymnasien mitbekommen habe, habe ich schon den Eindruck, dass da eine ziemliche Einzelkämpfermentalität ist. Und in Norwegen legt die Schule oder das Schulsystem legt schon sehr viel Wert auf Zusammenarbeit. Und da ist auch innerhalb der Arbeitswoche Zeit dafür vorgesehen, dass man sich mit der Fachgruppe trifft und dass sich die Lehrer, die alle eine bestimmte Klasse unterrichten, regelmäßig treffen und sich austauschen und dass man sich eben auch ja fachlich-pädagogisch austauscht mit den anderen Sprachenlehrern zum Beispiel. Ich habe schon den Eindruck, dass es davon hier eine Menge gibt und dass das wirklich auch gewollt ist, dass da Zusammenarbeit stattfindet. Man wird auch ermutigt, zum Beispiel, wir haben jetzt einen neuen Lehrplan bekommen. Letztes Jahr im Herbst hat er angefangen und in dem neuen Lehrplan steht ausdrücklich drin, dass fächerübergreifende Zusammenarbeit ganz wichtig ist. Und da sind auch Themen definiert, in denen man mit anderen Fächern zusammenarbeiten kann und auch soll. Und wenn das dann so im Lehrplan drinsteht, dann macht die Schule auch Raum dafür, dass man solche fächerübergreifenden Projekte, die erstmal so im Stundenplan nicht vorgesehen sind, aber dass man das trotzdem irgendwie hinbekommt, dass man da gemeinsam zu einem Thema arbeitet. Also zum Beispiel, wir hatten im Herbst ein fächerübergreifendes Projekt zum Thema Alkohol und Nikotin. Und das haben die Schüler in den Naturwissenschaften behandelt. Also was machen Alkohol und Nikotin mit dem Körper? Wie kommt Abhängigkeit zustande und solche Dinge? Was ist eigentlich Alkohol? Und wir haben dann in den Sprachenfächern darüber gesprochen, wie ist der Umgang mit Alkohol in Deutschland? Wie sind da die Altersgrenzen? Was sagt das Gesetz? Darf man dafür werben? Und das war tatsächlich ganz spannend, weil die Schüler da ja die Möglichkeit hatten, aus mehreren Perspektiven auf das Thema zu schauen. Und ja, das war sehr, sehr interessant und hat auch tatsächlich großen Spaß gemacht, mit den Kollegen, mit denen man sonst nicht so viel zusammenarbeitet, mal ein Projekt zu machen.
Und das kam von der Schulleitung, diese Idee, lass das doch mal fächerübergreifend machen, oder war es norwegenweit an allen Schulen so?
Naja, wie gesagt, es steht im Lehrplan, dass fächerübergreifende Zusammenarbeit stattfinden soll. Und es sind so große fächerübergreifende Themen definiert, sowas wie nachhaltige Entwicklung und Demokratie und etwas, was auf Norwegisch Volksgesundheit heißt, was auf Deutsch gar nicht gut klingt. Und wo es also darum geht, dass man sich den Herausforderungen des Lebens stellt. Solche Dinge. Und wenn das im Lehrplan steht und der Lehrplan einen also verpflichtet, diese Themen zu behandeln, dann muss die Schule das ermöglichen.
Und diese Stoffverteilungspläne, die dann ja eben nicht nur du allein für deine Deutschschüler machst, sondern abgestimmt werden müssen mit den Naturwissenschaftslehrerinnen, die macht ihr dann in den Ferien oder ihr habt richtig Zeit für diese Art von kollaborativer Vorbereitungsarbeit am Vormittag? Wann findet also so eine Art von Planung statt?
Es gibt innerhalb des Stundenplans gibt es bestimmte Zeitslots, die dafür freigehalten werden, dass dort so eine Art von Zusammenarbeit stattfinden kann. Also die sind mehr oder weniger flexibel nutzbar. Und manchmal gibt es auch so ein allgemeines Treffen oder Arbeitstreffen für alle Lehrer in der Schule und dann arbeitet man in Arbeitsgruppen in diesem Zeitfenster. Also dafür ist Zeit vorgesehen und das ist auch in dem, wie sagt man das auf Deutsch, eine Art Arbeitszeitvereinbarung, die man mit seinem Arbeitgeber trifft, da sind eben auch Arbeitsstunden für Zusammenarbeit vorgesehen.
Stark. Du hast ja nicht nur tolle Vernetzung in deiner eigenen Schule unter den Lehrkräften, sondern auch noch bist du stellvertretende Vorsitzende des TÜSK-Forums, das ja, die Deutschlehrkräfte in allen Schulformen und Hochschulen in ganz Norwegen miteinander vernetzt, also auch ganz spannende Arbeit, hast also häufiger wahrscheinlich auch mit ja, deutschen Expats zu tun, die in Norwegen leben und Deutsch unterrichten. Wenn ihr so als Deutsche sprecht über das norwegische Schulsystem, was sind dann noch so Dinge, wo ihr sagt, das könnte sich Deutschland eigentlich mal abgucken von Norwegen?
Also Norwegen, das norwegische Schulsystem gibt den Schülern, finde ich, relativ viel Freiheit, gerade auch, weil man eben dann nach der 10. Klasse sich auf ganz unterschiedliche Ausbildungsprogramme bewerben kann. Und wenn man zum Beispiel sich für die studienvorbereitende Richtung entscheidet, dann hat man ab der 12. Klasse auch nochmal die Möglichkeit, sich da weiter zu spezialisieren. Das heißt, man spezialisiert sich dann eben auf Naturwissenschaften oder Sprachen oder Gesellschaftswissenschaften, je nachdem, welche Fächer an der Schule angeboten werden. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Schüler dann auch Dinge abwählen können, wo sie merken, das ist nicht so meine Stärke. Und sie können sich auf die Dinge konzentrieren, die ihnen mehr liegen. Um es mal salopp zu sagen, sie versauen sich nicht das Abschlusszeugnis, durch eine extrem schlechte Note in Mathe, weil sie haben dann zum Beispiel die Möglichkeit, eine sehr einfache Form der Mathematik zu wählen, wenn sie in Mathe nicht so stark sind. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Schüler relativ gut beeinflussen können, womit sie sich in der Schule beschäftigen möchten. Und dass also das norwegische Bildungsgesetz sieht auch in einem sehr großen Maße vor, dass man auf jeden einzelnen Schüler eingeht und dass jeder Schüler nach seinen Möglichkeiten gefördert wird. Viele von den Möglichkeiten, die man in Deutschland hat als Lehrer, auf die Schüler Druck auszuüben oder also man kann zum Beispiel in Norwegen nicht mit Noten strafen. Es gibt keine unangekündigten Leistungsüberprüfungen. Wow. Das heißt, eigentlich ist für die Schüler, sie können sehr viel mitgestalten und sie können auch eigentlich sehr gut ihren eigenen Lernprozess planen. Also es ist eigentlich alles dafür vorgesehen. Ob das dann in der Praxis immer so klappt und immer so läuft, ist eine andere Frage. Aber ich finde, es ist ein sehr flexibles Schulsystem, das den Schülern auf Augenhöhe begegnet und wo man die Schüler ernst nimmt und wo man tatsächlich den Schülern eine Menge Freiheiten und Möglichkeiten gibt, das in ihrem Sinne zu beeinflussen, wie ihre Schulkarriere läuft. Ja.
Stark. Anja, vielen Dank für diese super spannende, gute halbe Stunde. Ich finde, wir haben ganz viel über Norwegen gelernt und ich wünsche dir viel Spaß in den nächsten Stunden. Ich weiß nicht, ob du heute noch Unterricht hast oder ob für heute Schluss ist.
Nein, für heute bin ich fertig.
Bis bald. Mach's gut.
Danke auch. Ja, Wiedersehen.
Ciao, tschüss. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von School Must Go On. Damit du die neuesten Folgen immer direkt aufs Smartphone bekommst, abonniere doch diesen Podcast bei iTunes, Spotify oder deiner Lieblings-Podcast-App. Für Ideen und Anregungen schreib mir unter podcast@sofatutor.com. Ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter oder LinkedIn und diskutiere dort auch gern weiter. Ciao und bis zum nächsten Mal.